Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Die Oper Zar und Zimmermann von Albert Lortzing hat ganze Generationen im Theater gut unterhalten. Unter anderem mit dem Holzschuh-Tanz im Finale, der auch ganz ohne Zar und Zimmermann Karriere gemacht hat. Das Stück wird nicht mehr oft gespielt, aber nun zu Lortzings 225. Geburtstag an der Deutschen Oper Berlin. Wir berichten. Und wir fragen, nachdem Zar wie Zimmermann heute bei Wahlen je eine Stimme hätten, nach neuen Eliten. Nachdem öffentlich wurde, dass der Bundespolitiker Jens Spahn von der CDU geheime Treffen des Milliardärs Peter Thiel besucht hat. Wer vernetzt sich auf solchen Treffen und mit welcher Ideologie? Außerdem Star-Choreograf Alexej Radmanski beim Hamburg-Ballett und das Festival Theater der Welt in Chemnitz. Zum 225. Geburts- und 175. Todestag des Berliner Komponisten Albert Lortzing hat die Deutsche Oper Berlin dessen Oper Zar und Zimmermann auf den Spielplan gesetzt. Wieder, muss man sagen. Das unterhaltende Stück, das war bis Ende der 80er Jahre ein Dauerbrenner, dann aber verschwand es weitgehend von den Bühnen. Zar und Zimmermann, das ist eine Verwechslungskomödie um Peter den Großen, den Zaren eben, der im niederländischen Zaandam inkognito den Schiffsbau studiert. Vom Zimmermann eben. Es geht um Standesunterschiede, um diplomatische Verwicklungen und um einen aufgeblasenen Bürgermeister. Uwe Friedrich hat die aktuelle Inszenierung gesehen. Was macht denn Regisseur Martin G. Berger in Berlin daraus?
Er verlegt es in die ungefähre Gegenwart. Dieser Zar ist der Herrscher, der Gewaltherrscher, muss man sagen, über ein Mini-Operettenreich, das eingeklemmt sei zwischen Lettland und Russland. Und der kommt in der Tat in die Niederlande. Und dort werden nämlich Kanus, Hightech-Kanus hergestellt in einer ganz modernen Fabrik. Das Bühnenbild kommt von Sarah Katharina Karl auf der Drehbühne, sein Multifunktionsstahlgerüst. In dem könnte man sehr vieles spielen. Hier ist es eben Zar und Zimmermann. Und dort trifft dieser Zar Peter auf einen anderen Peter, der aus seinem Reich geflohen ist und dort inkognito lebt, in Marie verliebt ist. Diese Marie wird zu einer feministischen Aktivistin. Im Heimatland des Zaren wird eine Revolution niedergeschlagen und man ahnte schon, dass Happy End, dass der Zar also relativ fröhlich zum Erneuern seines heimischen Russlands zurückreist, wie das eben bei Peter dem Großen ja war, das fällt aus. Stattdessen wird er in Ketten geschlagen und abgeführt.
Die Oper war so bis in die 70er Jahre ungefähr ein echter Dauerbrenner. Die Deutsche Oper kündigt jetzt Zar und Zimmermann auch an als eine der wenigen gelungenen deutschen Opernkomödien des 19. Jahrhunderts. Wie verhält sich denn die Aktualisierung dazu? Ist die sinnvoll?
Ich verstehe schon, was Martin Berger damit will, denn auch Albert Lortzing hat wahrscheinlich durch die Zensur getrieben, das Politische in diesem Stück schon sehr entschärft. In der Vorlage sieht das ganz anders aus. Also da bringt Martin Berger einiges zurück, unter anderem auch den Onkel des Zaren, der die Geheimdienstzentrale leitet. Das sind Schauspielrollen mit einer Helferin. Diese ganze Geschichte verzögert und verlangsamt aber das Stück in seinem Verlauf extrem. Es werden alle möglichen Karlauer reingebaut von wiederum Martin Berger, der die neuen Dialoge geschrieben hat. Und dann hat man natürlich das Problem, dass man immer bei Spielopern hat, nochmal potenziert. Man hat lange Dialoge und dann muss die Musik es wieder rausreißen. Das holpert immer wieder und je weiter der Abend voranschreitet, umso unklarer wird die eigentliche Verwechslungsgeschichte, die schon richtig gut gebaut ist. Also man fragt sich dann doch wirklich, besser wird es dadurch nicht.
Gut gebaut ist die Geschichte auch, weil sie einfach viele, viele unterhaltende Szenen hat. Zum Beispiel eben diesen aufgeblasenen und unfähigen Bürgermeister Van Bett. Ein Geschenk für jeden komödiantischen Bariton. In Berlin singt die Partie der Träger des Theaterpreises der Faust, Patrick Zielke. Gelingt das?
Das macht er schon sehr schön. Er utriert da so ein bisschen, das ist nicht immer auf Linie gesungen, aber der hat schon Charme und Witz, wenn er das macht. Und wir hören ihn doch gleich mal.
Musik. ich möchte rasen, ich möchte rasen. Von früh bis spät lauf ich herum. Ich bin von Amtspflicht ganz aufgeblasen.
Da hören wir auch schon, dass der Dirigent Antonello Manacorda das ganz flott macht mit dem Orchester. Das ist schon ganz schön, was er aus der Musik rausholt. Die beiden Tenöre sind noch richtig gut. Das sind Kieron Carroll, dem das Flandrische Mädchen zufällt, und der Tenor Peter von der Verwechslung. Das ist Philipp Capella. Nadjam Chantaf ist da weit weniger gut. Also musikalisch ist das ein extrem durchwachsener Abend.
Ja, begeistert klingt das alles nicht. An Lortzing scheint es aber nicht zu liegen.
Nein, überhaupt nicht. Dieses Stück ist super. Hier kann man mal wieder sehen, dass doch zu starke Aktualisierung diesen Werken wirklich einen Bärendienst erweist und den Charme austreibt.
Uwe Friedrich über Zar und Zimmermann von Albert Lortzing an der Deutschen Oper in Berlin. Vielen Dank. Noch eine Premiere am Wochenende wurde mit Spannung erwartet. Star-Choreograf Alexei Radmanski hat mit dem Hamburg Ballett eine Choreografie zu Lewis Carrolls Märchen Alice im Wunderland erarbeitet. Das hatte bei der Tanztriennale in Hamburg Uraufführung, ein neues Festival der Kulturstiftung des Bundes, das in die Stadt ausgreifen will mit Veranstaltungen auf den Straßen, Gesprächsrunden und eben abendlichen Aufführungen. Gestern Abend Wunderland vom vielfach ausgezeichneten und viel gebuchten ukrainischen Choreografen Alexei Radmanski. Eine Adaption der Bücher Alice im Wunderland und Alice hinter den Spiegeln. Elisabeth Nehring hat das gesehen.
Leichtfüßig bewegt sie sich über die Bühne, Alice im weißen Kleid mit Spitzen und Schleifchen. Sie staunt, schwebt, trippelt mal in die eine, mal in die andere Richtung, die Arme sehnsuchtsvoll nach vorne gestreckt, die Körpermitte tief nach innen gezogen, sodass der Rumpf ein leichtes Halbrund bildet. Unverkennbar vermittelt ihre Körperhaltung: Ich bin die pure Unschuld. Diese Alice trifft in Alexei Radmanskis Wunderland auf das ganze Personal aus Lewis Carrolls Büchern, alle gekleidet in fantasievolle Kostüme. Das weiße Kaninchen als ordentlicher Herr mit Hasenohren, Eidechse, Maus und Katze mit langen Schwänzen, eine Krabbe in Knallrot. Der Fisch trägt Fischkopf in schillerndem Glitzergrün, die Herzogin eine hochaufragende Turmfrisur und die Pilze stecken in engen Schlauchkleidern samt psychedelischen Farben und Mustern und riesigen, entsprechend geformten Kopfbedeckungen. Auch bühnentechnisch wird einiges aufgefahren, um magische Welten zu evozieren. Große orangefarbene Halbkreise geben der Szenerie einen Rahmen. Rundbogenarkaden erinnern an faschistische, aber auch surreal anmutende Architektur. In den Fenstern eines gemalten Sommerhauses erscheinen sich bewegende Augen. Eine Miniaturtür wächst im Nu auf Überlebensgröße. Bilder von Gärten tauchen an unerwarteten Stellen auf und verschwinden wieder. Choreograf Alexei Radmanski verpackt die Geschichte von Alice in ein zweistündiges Potpourri. Ein dynamisch arrangiertes Episodenballett mit opulent ausgestatteten Szenerien und vielen schnellen Kostüm- und Szenenwechseln. Für das Ensemble des Ballett Hamburg ist das durchaus herausfordernd. Viele der TänzerInnen übernehmen mehrere Rollen. Auch choreografisch sind schwere Passagen zu meistern. Die anspruchsvolle Fuß- und Beinarbeit und das hohe Tempo gelingen den Tänzerinnen und Tänzern in einigen Szenen zu Beginn noch mit etwas Mühe, dann im Laufe der Aufführung mit zunehmender Sicherheit. Begleitet werden sie von einer, diplomatisch gesagt, kontrastreichen Musikauswahl, die von Barock über Romantik und Klassik bis hin zum frühen 20. Jahrhundert zeitgenössischer und elektronischer Musik reicht. Schon in den ersten Szenen geht es von Erik Satie und Charles Gounod über Anton Webern direkt zur deutschen Komponistin Carola Baukolt mit ihrer ungewöhnlichen Geräuschmusik.
Mm-hmm.
wäre Radmanski musikalisch doch bei den Zeitgenossen geblieben oder hätte sich zumindest auf 2, 3 Tonalitäten konzentriert. So aber fördert die eklektische Musikauswahl das eigentliche und ganz große Problem dieser Inszenierung. Den Gestus einer ungebrochenen und unhinterfragten Überdeutlichkeit. So wie Tänzerinnen und Tänzer agieren, ist wirklich jedes kleinste Missverständnis ausgeschlossen, um welche Szenen oder Gefühle es sich handeln könnte. Olivia Betteridge tanzt die Alice technisch einwandfrei und mit Werf, aber mimisch und gestisch eben auch so betulich, wie Alexei Radmanski die Figur offensichtlich imaginiert. Und das gilt auch für den Rest des Ensembles. In den permanenten Überzeichnungen kann sich weder hintersinniger Witz noch mehrdeutiger Surrealismus entfalten, was einer zeitgenössischen Interpretation von Alice in Wonderland angemessen wäre. So gerät dieses Wunderland zu einem ärgerlichen, weil inhaltlich unterkomplexen Abend, vom Hamburger Publikum jedoch bedacht mit Standing Ovations.
Elisabeth Nehring über Wunderland von Alexei Radmanski beim Hamburg Ballett. Zu einem anderen Wunderland in den Visionen des Tech-Milliardärs Peter Thiel. Gerade wurde bekannt, dass der Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Jens Spahn, in seiner Zeit als Bundesgesundheitsminister und auch als Staatssekretär geheime Treffen besucht hat, zu denen der libertäre Trump-Unterstützer eingeladen hat. Das ist insofern ein Diskussionsthema, als Peter Thiel als eine Art Endzeitapokalyptiker auftritt, der in Demokratie und internationaler Zusammenarbeit zentrale Probleme der Gegenwart sieht. Thema der Treffen war, wie es heißt, die Entwicklung der Welt. Und es gab Gesprächsrunden zu Themen wie den Dritten Weltkrieg meistern, eine Sekte gründen oder Atomkraft wieder einführen. Anna Puzio ist Philosophin und Theologin, unter anderem an der Uni Bern, und forscht zu den sozialen Folgen von Technik. Ich habe sie gefragt, wie sie diese geheimen Treffen zwischen einer globalen Tech-Elite und Vertretern aus Politik und Wirtschaft einschätzt.
Ja, die Verbindung ist sehr heikel. Es handelt sich um ein privates Netzwerk von Thiel mit geheimen Treffen auf persönliche Einladung und diskutiert werden politische und persönliche Fragen. Und dieses Netzwerk ist von einer transhumanistischen Ideologie geprägt. Es geht um KI, neue technologische Zukunft des Menschen und Langlebigkeit. Und wir wissen von Thiel schon länger, dass er sich eben explizit gegen Demokratie ausspricht.
Kann man sagen, da geht es um eine Vernetzung einer technologisch und wirtschaftlichen Elite, die ohne demokratische Legitimation dann versucht, durch diese Vernetzung Macht und Kontrolle zu erlangen?
Ja, gewisserweise ja. Zuerst zeigt es, dass eben Thiel, Musk und viele andere Big-Tech-Akteure, dass es eben nicht nur um Technologien und KI geht, es also eben nicht nur ein KI-Thema ist, sondern dass sie eben auch politische Akteure sind, mit einer politischen Agenda auftreten, sich vernetzen und politischen Einfluss suchen.
Peter Thiel verbindet ja ganz konkret Technik mit religiösen Visionen. Er setzt also darauf, dass der Mensch sich radikal ändert. So formuliert er das selber. Menschliche Schwächen sollen überwunden werden. Transhumanismus heißt das, das haben Sie gerade schon genannt. Das Altern soll aufgehalten werden. Peter Thiel spricht von einer Auferstehung, einem neuen Menschen. Das alles gilt natürlich dann immer nur für eine Elite. Für mich klingt das nach einem Helden- und Elitendenken, wie ich es aus dem Faschismus kenne.
Exakt. Und deswegen geht die Forschung in Deutschland auch so weit, dass wir hier von faschistischen Tendenzen sprechen. Diese Elite ist eben eine sehr eingeschränkte Gruppe. Sie definieren sich selber über Leistung, Geld, bezeichnen sich als Intellektuelle und eben suggerieren, dass sie besonders klug und innovativ sind und sich so ihre Macht und ihr Geld verdient haben. Also es ist ein sehr exklusives Verständnis, das den restlichen Teil der Welt ausblendet. Und gefährlich wird es, wenn diese Elite auch denkt, dass sie die politische Führung übernehmen möchte. Und Thiels Apokalypse-Verständnis ist auch sehr problematisch. Er argumentiert, dass wir unweigerlich auf eine Apokalypse zulaufen, zum Beispiel durch künstliche Intelligenz. Und diese Antichrist- und Apokalypse-Narrative sind ein starkes Schwarz-Weiß-Denken. Sie haben ein destruktives Potenzial. Es suggeriert, wir laufen einfach eine Katastrophe zu, wir können nichts anderes mehr machen. Tabula rasa, wir fangen nochmal von vorne an. Das heißt, wir nehmen Technik und Gesellschaft nicht mal als etwas wahr, das wir gestalten können.
Und die Legitimation der einzelnen Person, also in dem Fall zum Beispiel Peter Thiel, die resultiert dann aus wirtschaftlichem Erfolg und nicht aus demokratischen Wahlen?
Genau, sie selber bestimmen natürlich, wer Teil dieser Gruppe ist. Es wird nicht demokratisch entschieden und auch, dass diese Treffen im Hintergrund stattfinden, widerspricht eben einem Demokratieverständnis, wo es um Transparenz haben, wer finanziert diese Treffen, wer nimmt teil, welche Funktionen haben sie.
Was ist denn das für eine Ideologie, die einerseits so stark auf Freiheit setzt, auf die Freiheit des Einzelnen, also des Tech-Milliardärs zum Beispiel, und auf der anderen Seite Freiheiten von anderen einschränken will und zwei verschiedene Wertigkeiten beim Menschen entwickelt?
Letztlich ist Freiheit in dem Sinne ein eben sehr reduziertes Freiheitsverständnis. Freiheit klingt auch für uns in Europa erstmal sehr gut, aber Freiheit ist immer abhängig von anderen. Also wir haben nicht uneingeschränkte Freiheit, sondern diese Freiheit steht eben immer in Beziehung zu anderen Menschen auch. Und Freiheit wird auch durch andere Menschen und durch Strukturen ermöglicht. Wir haben bestimmte Rechte, Menschenrechte, die dann auch wieder Freiheiten, Grundrechte ermöglichen. Was eben sehr problematisch an Thiels Freiheitsverständnis ist, dass er suggeriert, dass diese Freiheit jetzt für alle Menschen technologisch ermöglicht wird. Auch Techniksolutionismus, also dass Technik die Lösung aller unserer gesellschaftlichen Probleme ist. Wenn man dann allerdings in diese Texte und in diese Aussagen und Intentionen dieser Gruppe reinschaut, dann sieht man, dass diese Freiheiten nur für eine ganz bestimmte Gruppe von Leuten gemacht sind, also für eine ganz bestimmte Elite, wie sie selber sagen.
Wie gefährlich sind solche Netzwerke, solche Netzwerktreffen, wie demokratieschädlich möglicherweise?
Vertrauen in Politik und Politikerinnen ist zentral für eine Demokratie und das wird durch solche Aktionen untergraben. Also, dass wir lange nicht wussten, dass Spahn in diesen Netzwerken aktiv ist. Dieses Netzwerk gibt es 20 Jahren. Spahn ist selbst schon lange Teil dieser Treffen. Das sorgt auch wieder für neue Verschwörungstheorien und ist grundsätzlich sehr kritisch eben für eine Demokratie zu sehen.
Die Technologieethikerin Anna Puzio über die Gefahren elitärer Netzwerke für die Demokratie. Am Donnerstag hat das größte internationale Bühnenfestival Deutschlands begonnen, das Festival Theater der Welt, diesmal zu Gast in Chemnitz. 33 Stücke gibt's zu sehen in knapp 3 Wochen. Erstmals ausgewählt nicht von einer Person, sondern von 9 Kuratorinnen und Kuratoren aus der ganzen Welt. Worauf die sich geeinigt haben, weiß unsere Theaterredakteurin Susanne Burkhardt. Sie konnte am Wochenende die ersten Produktionen sehen.
Es ist ein Bild, das auf deutschen Theaterbühnen eigentlich tabu ist. Ein schwarzer Schauspieler spielt einen dressierten Affen. Der Südafrikaner Tony Miyambo zeigt in Chemnitz, wie das gehen kann.
Ladies and Gentlemen.
Seit 15 Jahren spielt Miyambo dieses eine Stück weltweit, Kafkas Ape, eine Adaption des Kafka-Werks Bericht für eine Akademie. Darin beschreibt ein Affe, wie er aus Tansania nach Südafrika entführt wurde und sich unfreiwillig anpasst als Überlebensstrategie. Das Chemnitzer Publikum reagiert offen und begeistert und lässt sich mitreißen von der Selbstermächtigung des Darstellers, von der Kraft seiner Worte und seinem körperlichen Spiel. Miyambo hat in den vergangenen Jahren die Erfahrung gemacht, dass das nicht immer so ist.
Es gibt Momente, wo die Figur mit dem Publikum interagiert. Und da ist das europäische Publikum etwas ängstlicher und zurückhaltender als das in Südafrika.
In Chemnitz ist davon nichts zu spüren. Die Begeisterung für diesen klugen und anregenden Abend über Stereotype, über Rassismus und Kolonialismus steckt an. So sehr, dass der Darsteller unter Standing Ovations am Ende die Bühne weinend und gerührt verlässt. Im Spinnbau, einer der Spielstätten von Theater der Welt, gab es dann am Samstagabend die einzige Uraufführung dieses Festivals. Luftmasse, so der Titel der neuen Produktion des deutsch-chinesischen Theaterkollektivs Paper Tiger Theater Studio. Ausgehend von Alfred Döblins Roman Meere, Berge und Giganten. Eine düstere Prophezeiung einer Welt am Abgrund zwischen Atomkrieg und Klimakrise.
Bevölkerungswachstum, Ressourcenkrisen, außer Kontrolle geratene Technologie.
Döblin nahm in seinem Science-Fiction aus den 1920er Jahren den Aufstieg Chinas und die daraus folgende Bedrohung für die westlich dominierte Weltordnung bereits vorweg.
Ja, Jim.
Also an dieser Stelle brauchen wir wohl noch etwas mehr zu trinken.
Gegen die düsteren Aussichten wird Schnaps gereicht.
Gute Schnaps helfen gegen den Schrecken.
Regisseur Tian Gebing, der seit 7 Jahren in Berlin lebt und arbeitet, hat eine Idee seines Freundes und Künstlers Ai Weiwei aufgegriffen und mit Asche gearbeitet. Los geht's auf dem Vorplatz einer Industriehalle. Hier wurde der Umriss einer riesigen Rakete aus schwarzem Gestein gelegt. 5 PerformerInnen tanzen, singen. Dazwischen erklärt der Regisseur Döblins Schreckensszenario.
Sie heben sich in Massen, Geländer fest.
Später dann geht's drin weiter mit einer etwas willkürlich wirkenden Mischung aus Geisterbeschwörung, geopolitischem Quiz und Vortragsabend. Ein Abend, der mit der Idee endet, 200.000 Chinesen nach Chemnitz zu bringen.
Ich habe ein bisschen gehört, dass die Leute aus Chemnitz die fremden Leute nicht so willkommen sind.
Dann seien die Straßen nicht mehr so leer und die Straßenbahnen würden öfter fahren. Einige der anwesenden Chemnitzer sind einverstanden. Und was gab es sonst zu sehen bei diesem Auftakt? Figurentheater aus Chile und Singapur und ein seltsam hermetisch-musikalischer Abend aus Kanada. Die Bandbreite der Arbeiten auf diesem Festival ist so groß, wie seine Kuratorinnen unterschiedlich sind. Srishti Ray aus Indien nennt das Geschichten, die alle verbinden.
Und wenn man sie alle zusammenfügt, ergibt sich das Bild einer Welt, in der wir alle leben und in der wir versuchen zu verstehen, wer wir sind, während sich so vieles so schnell verändert.
In this very, very complicated, ever-changing world.
In der Hartmann-Fabrik kann man für einen Moment düstere Prophezeiungen vergessen und an eine positive Zukunft denken. Dort entsteht eine Papierwelt, gebastelt von fröhlich vertieften Kindern und dem Team des australischen Polyglott-Theater, begleitet von live erzeugter Musik. Ein Mikro lädt ein, eigene Sounds einzuspeisen, die dann im Loop in den Soundtrack aufgenommen werden. Ich kann nicht widerstehen. Und als mein Eulenruf dann im Raum erschallt, da fühle ich mich für einen Moment sehr glücklich und hoffnungsvoll. Theater kann eben auch das, mit manchmal ganz einfachen Mitteln verzaubern.
Susanne Burkhardt vom Eröffnungswochenende des Festivals Theater der Welt in Chemnitz. Wer heute durch ein Museum geht, der erwartet nicht nur Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen, sondern selbstverständlich auch Videoinstallationen, Monitore, bewegte Bilder. Die neue Gattung wurde in den 1970er Jahren ganz allmählich Teil des Kanons und damit auch des Museums. Einer der wichtigsten Wegbereiter war der Kunsthistoriker und Kurator Wolf Herzogenrath, seit 1994 Direktor der Kunsthalle in Bremen. Wolf Herzogenrath ist im Alter von 82 Jahren gestorben, ein Nachruf von Sabine Oelze.
Als Wolf Herzogenrath Anfang der 1970er Jahre anfing, sich für Videokunst zu interessieren, nahmen viele Museen das bewegte Bild noch nicht ernst. Kunst, das waren Gemälde, Skulpturen oder Grafiken. Monitore und Videobänder hatten dagegen in Ausstellungshäusern kaum einen Platz. Ähnlich sah es an den Universitäten aus. Wolf Herzogenrath, 1944 in Rathenow geboren, gehörte zu den wenigen Studierenden der Kunstgeschichte, die sich überhaupt mit der Kunst des 20. Jahrhunderts beschäftigen durften.
Bonn war doch noch klassische Kunstgeschichte und man kann sich das wahrscheinlich heute gar nicht mehr vorstellen, dass der große Herbert von Einem überhaupt nur drei Personen zuließ, die ein Thema des frühen 20. Jahrhunderts behandeln durften.
Herzogenrath promovierte über die Wandbilder Oskar Schlemmers und gab Ende der 1960er Jahre zur großen Jubiläumsausstellung 50 Jahre Bauhaus im Württembergischen Kunstverein Stuttgart den Katalog heraus. Diese erste große Bauhauswürdigung der Nachkriegszeit machte Herzogenrath in der Museumswelt bekannt. 1973, mit nur 28 Jahren, wurde Herzogenrath Direktor des Kölnischen Kunstvereins. Seine erste Ausstellungsbeteiligung erregte weit über Köln hinaus Aufmerksamkeit. Die Ausstellung versammelte erstmals Videoarbeiten und Installationen von Künstlern wie Namdoon Paik, Peter Campos oder Dan Graham. Die Reaktionen? Irritation und Protest.
Meine eigenen Kollegen vom Museum haben in einer Sonntagnachtaktion den Videoteil der Videobände aus dem Katalog rausgeschmissen, weil sie das langweilig fanden.
Zwei Jahre später kuratierte Herzogenrath die erste große Einzelausstellung des Videopioniers Namdoon Paik in Deutschland.
Namdoon Paik, der nun völlig anders, der unterhaltend, witzig, farbig, lebendig, kollagierend das ganze Medium belebt und bewegt hat.
Erst auf der Documenta 6 und der Documenta 8 erhielt das bewegte Bild einen gleichberechtigten Platz neben Malerei, Skulptur und Fotografie. Herzogenrath hatte den Bereich geleitet. Er schuf Bedingungen, um die neue Videokunst sichtbar zu machen.
Ich habe nie das Buch, die Videokunst, die große Theorieschrift geschrieben. Meine Aufgabe sah ich darin, zu helfen, Produktionsmöglichkeiten zu vermitteln, dabei zu sein, wenn Neues, Gewichtiges entsteht und das vorzustellen.
In Berlin, wo er in Herzogenrath 1989 ging, war das der Hamburger Bahnhof. Er entwickelte das Konzept für das neue Museum für Gegenwartskunst mit. 5 Jahre später übernahm Herzogenrath die Leitung der Kunsthalle Bremen. Mit ihm zog auch dort die Medienkunst ein und vielbeachtete Ausstellungen zu Vincent van Gogh oder Paula Modersohn-Becker ließen die Besucherzahlen steigen. 17 Jahre blieb er in Bremen. Danach leitete er viele Jahre die Sektion Bildende Kunst der Akademie der Künste in Berlin. Wie groß sein Netzwerk war, zeigen seine Gästebücher. 30 Bände voller Zeichnungen, Widmungen und kleiner Kunstwerke, ein Archiv von Begegnungen mit mehreren Generationen von Künstlerinnen und Künstlern. Das von ihm initiierte Online-Projekt 40 Jahre Videokunst sorgt dafür, dass Video als Kunstform eine digitale Zukunft hat. Am besten beschrieb Wulf Herzogenrath selbst, was ihn sein Leben lang angetrieben hat.
Learning by doing. Das ist eigentlich das Schönste, was man machen kann. Und Learning by the Artist oder from the Artist, weil die meistens am besten wissen, wie was geht.
Bis zuletzt war Wulf Herzogenrath in Museen, Kunstvereinen und auf Ausstellungseröffnungen anzutreffen. Oft im Anzug mit Fliege, vornehm und zurückhaltend zugleich. Mit ihm verliert die Kunstwelt einen Visionär und Möglichmacher. Einen großen Kurator, der Künstlern vertraute und sie auf ihrem Weg begleitete. Sein Name bleibt mit dem Medium Video und einem der großen Umbrüche der Kunstgeschichte nach 1945 verbunden.
Der Kurator Wulf Herzogenrath ist im Alter von 82 Jahren gestorben, ein Wegbereiter der Videokunst. Was in den 70ern das Video war, eine neue Kunsttechnik, das ist aktuell die künstliche Intelligenz. Damit beginnen die Kulturmeldungen mit Hanna Rau.
Kein auratischer Musentempel, sondern eine immersive Großinstallation für alle. Das möchte das Museum von Medienkünstler Refik Anadol sein. Gestern hat er sein Data Land in Los Angeles eröffnet, und zwar in einem von Frank Gehry entworfenen Gebäudekomplex. Hier regnet es Daten aus Anadols sogenanntem Large Nature Model, trainiert mit umfangreichen Naturdaten aus dem Regenwald. Die Besucher erwartet einen Strudel aus Moos und Blumen, der ständig neu berechnet wird. Auch auf die Biodaten der Gäste reagiert die KI-Kunst, und zwar in Echtzeit. Wie inklusiv das Dataland Museum tatsächlich ist, ist fraglich. Der Eintritt kostet $59. Cannabis, Luxuskleider und ein echter Picasso. Das ist das Ergebnis einer Drogenrazzia in einem Vorort von Paris. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wurde das Gemälde als echter Picasso bestätigt. Nähere Angaben zum Werk machte die Staatsanwaltschaft aber nicht. Die französische Tageszeitung Le Parisien spekulierte darüber, ob es sich bei dem Bild um Picassos Taube mit grünen Erbsen handeln könnte. Das Gemälde war vor 16 Jahren im Städtischen Museum für Moderne Kunst in Paris gestohlen worden. Er gehört zu den wichtigsten Schriftstellern der Ukraine und kämpft seit 1,5 Jahren als Soldat in der ukrainischen Armee. Serhii Chadan. Gerade ist er auf Lesereise in Deutschland und im Interview der Woche des Deutschlandfunks hat er über die Wahrnehmung des Kriegs in Europa gesprochen.
Ich habe den Eindruck, dass ein Teil der europäischen Bevölkerung eine infantile Illusion aufrechterhält. Und zwar, dass das nicht der Krieg von Russland ist, der russischen Gesellschaft, sondern dass das nur Putins Krieg ist, dass nur Putin und sein Umfeld diesen Krieg führen. Die offiziellen Zahlen belegen etwas ganz anderes. Das ist ein Krieg der russischen Gesellschaft.
Und das bedeutet auch Verantwortung für die Zerstörung der ukrainischen Kultur, findet Chadan. Für ihn sind die Kriegsjahre in jederlei Hinsicht verlorene Jahre.
Sobald ich aus der Armee demobilisiert werde und ins Zivilleben zurückkehre, werde ich mich an einen großen Roman setzen. Ein Schriftsteller müssen Bücher schreiben.
Das ganze Gespräch mit Serhii Chadan finden Sie in der Deutschlandfunk-App.
Die Kulturmeldung mit Hanna Rau. Vielen Dank. Die Verhandlungen zwischen den USA und Iran, die Vorschläge der Rentenkommission und Wahlen in Kolumbien. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.